Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen.
Die Wirtschaft in Deutschland ist angeschlagen. Eine bis zuletzt zähe Konjunkturschwäche geht mit schwindenden Wachstumskräften einher.
So der Ökonom Stefan Kotz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Damit ist der Ton gesetzt. Die führenden deutschen Wirtschaftsinstitute haben ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr komplett eingedampft. Ein Wachstumsfeld ist die Solarindustrie. Noch nie wurden so viele Anlagen gebaut. Aber die Hersteller, die stecken in der Krise. Der Zellproduzent Meyer Burger stoppt endgültig seine Produktion in Ostdeutschland. Amerika ruft. Zumindest die Pharmaforschung soll im Land bleiben und gestärkt werden. Die Bundesregierung plant Erleichterungen. Im Kabinett wurde das Medizinforschungsgesetz verabschiedet. Auch das ein Thema in dieser Sendung. Trauen niemals einer Wirtschaftsprognose, sie könnte völlig daneben liegen. Dieser Eindruck drängt sich auf, wenn man die ursprüngliche Prognose der führenden deutschen Wirtschaftsinstitute mit der aktuellen vergleicht. Im Herbst, da gingen die Institute von einem satten Wachstum für dieses Jahr aus, jetzt nur noch von Stillstand. Dazwischen liegt aber ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts mit erheblichen Auswirkungen für den Haushalt. Die Institute machen aber auch die Regierung für die Misere verantwortlich. Johannes Kuhn.
Die 5 größten Wirtschaftsinstitute senken ihre Wachstumsprognose von 1,3 auf 0,1%. Die deutliche Korrektur nach unten hänge vor allem mit der Industrieproduktion zusammen, so Stefan Kotz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft.
Die Schwäche in der Industrie, wir waren davon ausgegangen, dass die hohen Auftragsbestände noch länger die Produktion stabilisieren können. Das war aber augenscheinlich nicht der Fall. Im Gegenteil, die Unternehmen klagen über mangelnde Nachfrage, haben aber weiterhin sehr hohe Auftragsbestände. Und das kann daran liegen, dass nun durch den massiven Anstieg der Preise in der Zwischenzeit bestimmte Aufträge so auch nicht mehr lukrativ sind. Sei es für die Käufer, sei es für die Verkäufer.
Produktivität und Investitionstätigkeit stagnieren. Derzeit erhalten der private Konsum und ein robuster Arbeitsmarkt das Mini-Wachstum am Leben. Ab Mitte des Jahres soll zumindest der Außenhandel wieder deutlich wachsen, der dann 2025 die Konjunktur tragen soll. Dann rechnen die Institute mit 1,4% Wachstum. Für die Inflationsrate prognostizieren die Institute für 2024 2,3%. 2025 könnte man mit 1,8% sogar wieder im Zielkorridor der EZB landen. Dennoch, Deutschlands Wirtschaft sei, auch im Vergleich mit anderen großen Volkswirtschaften, in keinem guten Zustand, bilanziert Kotz.
Die Wirtschaft in Deutschland ist angeschlagen. Derzeit bewegt sich die Wirtschaftsleistung auf einem Niveau, das nur hauchdünn über dem vor der Pandemie liegt.
Die Institute kritisieren dabei auch die Bundesregierung. Im Gutachten ist von einer Politikunsicherheit die Rede. Firmen hielten sich mit Investitionen zurück, weil der wirtschaftspolitische Kurs unklar sei.
Jede einzelne Maßnahme, also jede Unternehmensansiedlung durch Subventionen zu fördern, ist aus unserer Sicht der falsche Weg.
Kritisierte Thorsten Schmidt vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung die Ampelregierung. Sein Vorschlag?
Man muss sich halt einmal entscheiden und sagen, wir reformieren das Steuersystem, geben dafür Anreize, in Deutschland zu investieren. Und wer zu diesen Bedingungen in Deutschland nicht investieren möchte, der kann das dann eben außerhalb Deutschlands tun. Man muss ja nicht jede Produktionsstätte in Deutschland halten. Angesichts des Fachkräftemangels kann das ja auch nicht Sinn sein.
Zwar befürworten die Institute eine behutsame Reform der Schuldenbremse. So soll die Rückkehr zu einem Normalhaushalt nach Krisen stufenweise in 3 Jahren erfolgen. Aber es sei nicht so, dass die Schuldenbremse andere staatliche Aufgaben behindere, so Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle.
Die Verfügbarkeit realer Ressourcen ist am Ende immer das ökonomische Grundproblem. Wir müssen entscheiden, welche Arbeitskräfte werden in welchem Bereich eingesetzt und wir müssen entscheiden, welche Ressourcen werden für welchen Verwendungszweck eingesetzt. Und wenn man die Grundsituation in Deutschland verbessern möchte, dann muss man diese realwirtschaftlichen Probleme angehen und vielleicht die Schuldenbremse ein Stück weit reformieren, sodass sie da noch ein bisschen mehr Spielraum gibt.
Besteuerung, Infrastruktur, Energiepolitik, Regulierung, Fachkräfteeinwanderung. Politische Hebel gäbe es viele. Zugleich greife der Verweis auf die Regierung zu kurz, so Holtemöller. Schließlich gehe es auch um gesellschaftliche Debatten.
Wir haben die Debatten über, wie viel sind wir bereit zu arbeiten, ne? Und wie viel Freizeit möchten wir in Anspruch nehmen, nur um ein Beispiel zu nennen. Also es gibt viele Debatten in der Gesellschaft, für die auch die Regierung nicht alleine verantwortlich ist, sondern die Gesellschaft muss natürlich auch diesen Weg mitgehen wollen.
Die Zinswende im Euroraum erwarten die Institute für den Frühsommer. Bereits jetzt zeige sich im Baugewerbe, dass die Investitionsbereitschaft dort wieder zunehme.
Immerhin ein Lichtblick. Am Resilienzbonus scheiden sich die Geister. Mit diesem Bonus sollen Kunden belohnt werden, die Solarmodule aus europäischer Herstellung kaufen. Vor allem große Hersteller rufen nach staatlichen Hilfen, darunter der Zellhersteller Meyer Burger aus der Schweiz. Das Argument, nur so könne man gegen die chinesische Billigkonkurrenz bestehen. Finanzminister Lindner hat dem Resilienzbonus am Wochenende aber eine Absage erteilt. Und prompt kommt das endgültige Aus der Modulfabrik von Meyer Burger in Freiburg in Sachsen. Allerdings ein Aus mit Ansage. Alexandra Gerlach berichtet.
Monatelang ging das Warten und Hoffen in diesem Krimi um die deutsche Solarindustrie. Doch bis zuletzt hat sich Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, nicht erweichen lassen, dem Schweizer Solarhersteller Meyer Burger den Rücken zu stärken. Seit gestern Abend ist nun klar, die Hilfe bleibt aus und Meyer Burger schließt sein Werk in Freiburg. Dementsprechend groß ist die Verärgerung und Enttäuschung im Freistaat Sachsen. Klimaminister Wolfram Günther von den Bündnisgrünen.
Das ist eine ganz bittere Nachricht für unsere Solarindustrie insgesamt in Europa und aber auch für den Wirtschaftsstandort Sachsen insbesondere, aber nicht zuletzt für alle Mitarbeitenden und deren Familien, denn immerhin geht es hier um 500 Arbeitsplätze. Die Verantwortung dafür trägt, und das kann man in dem Fall wirklich ganz eindeutig benennen, die FDP im Bund, die jetzt dieses Instrument des Resilienzbonus abgelehnt hat. Und das ist schlicht nicht nachzuvollziehen.
Und auch der parteilose Landrat Mittelsachsen Dirk Neubauer äußert im MDR-Fernsehen sein Unverständnis gegenüber dem Nein zur Unterstützung der Solarindustrie aus dem Bundesfinanzministerium.
Wir reden über relativ wenig Geld, was dieser sogenannte Resilienzbonus gebraucht hätte, um, und ich sage es noch mal ganz deutlich, nicht nur Meyer Burger zu retten. Das ganze Thema wird immer an einem festgemacht. Wir haben eine Industrie, die in Thüringen, Brandenburg und Sachsen zu Hause ist. Und wir haben zum Beispiel das einzige Solarflachglaswerk in der Lausitz. Und dort gibt es hochtechnisierte Arbeitsplätze, die gerade ebenfalls in dieser Kette hängen. Und das muss man mal bei Gelegenheit irgendjemand erklären, wo da der tiefere Sinn ist. Ich kann es nicht nachvollziehen.
Im Streit ging es um die vorübergehende staatliche Förderung im Wettbewerb gegen chinesische Solarpaneele zu Dumpingpreisen. China hat in den vergangenen Jahren stark in seine Solarindustrie investiert und den weltweiten Verkauf forciert. Indien und die USA haben inzwischen darauf reagiert und Einfuhrverbote zum Schutz der eigenen Industrie erlassen. Die Europäische Union ist hingegen ein offener Markt. Einfuhrbeschränkungen gibt es nicht. Den Befürwortern der deutschen Solarindustrie ging es in der Diskussion in erster Linie um globalstrategische Überlegungen und mehr Unabhängigkeit von China. Das sei kein Argument für eine staatliche Förderung der Produktion, sagte Jens Beusen-Hogreve vom Kieler Institut für Wirtschaftsforschung kürzlich im Deutschlandfunk.
Sicherlich ist es sinnvoll zu schauen, dass man nicht nur von einem Produzenten, nicht nur von einem Land Solarpanels bezieht, aber es gibt keine Notwendigkeit, dass dafür in Deutschland Produktion aufgebaut werden muss, wo die Standortbedingungen wahrscheinlich für so günstige Produkte nicht so sehr gut sind.
Unklar ist aktuell, was aus den beiden weiteren Standorten des Unternehmens in Ostdeutschland wird. So werden in Thalheim, Sachsen-Anhalt die Photozellen hergestellt und im sächsischen Hohenstein-Ernsthal Maschinen zum Bau von Solarpanelen. Bislang sind diese Standorte dem Vernehmen nach von der Schließung ausgenommen.
Alexandra Gerlach. Können Sie sich Ostern ohne einen Schokohasen vorstellen? Wohl kaum. Allein für dieses Osterfest wurden 240 Millionen Schokohasen produziert. Etwas mehr als im vergangenen Jahr. Doch wie lange kann man sich die Schokolade überhaupt noch leisten? Der Kakaopreis, der geht nämlich schon länger durch die Decke, hat Rekordstände von $10.000 je Tonne erreicht. Kakao ist inzwischen teurer als Kupfer. Das zieht auch Spekulanten an. Was treibt den Kakaopreis und wer verdient eigentlich daran? Darüber möchte ich jetzt mit Markus Wolter sprechen, Agrarexperte bei Miserior und gerade frisch von Kakaobauern aus Bolivien zurückgekehrt. Hallo, Herr Wolter.
Guten Tag, Frau Holz.
Wir schauen zunächst auf die größten Kakaoanbaugebiete. Das 60% stammen nämlich aus der Elfenbeinküste und Ghana. Für den hohen Preis wird der Klimawandel, werden Missernten dort verantwortlich gemacht. Ist das wirklich der Hauptgrund?
Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Grund, ist die aktuelle Klimakrise. Dort sind nämlich Überschwemmungen im Rahmen des sogenannten El Niño-Phänomens aufgetaucht und damit Pflanzenkrankheiten. Wir haben es aber auch schon seit vielen Jahren, seit über 25 Jahren mit der Unterinvestition in diesen Ländern zu tun, weil nämlich die Preise, Sie haben es gerade gesagt, $10,000 sind wir aktuell. Die letzten 30 Jahre waren wir aber bei Preisen von um und bei $2,000. Das hat sich für die Bauern in der Regel nicht gelohnt und deswegen haben sie nicht neu investiert. Und deswegen ist der Baumbestand und die Pflege der Bäume und die gesamte Anlage der Kulturen sehr, sehr runtergefahren worden.
Das heißt aber auch, dass natürlich die Menschen nicht so viel verdienen, nicht das Geld haben. Dünger ist aktuell wahnsinnig teuer. Der Anbau damit insgesamt, das kann man leicht sagen, die haben nicht investiert. Aber es gibt ja auch gute Gründe.
So ist es, genau. Dieser Preis war vielfach nicht kostendeckend. Daher ist eben nicht in die bestehenden Anlagen, in die bestehenden Bäume investiert worden, sondern man hat den leichteren Weg genutzt und man hat einfach weiter abgeholzt. Und mittlerweile ist die Elfenbeinküste ein quasi waldfreies Land, bis auf die Nationalparks. Aber alles, was eben nicht Nationalpark ist, ist für den Kakaoanbau gerodet worden. Und da ist es jetzt an Grenzen gekommen, nämlich mehr gibt's nicht abzuholzen. Und das wurde dort in Monokulturen angebaut. Kakao ist eigentlich eine Schattenpflanze und wurde dort eben in Monokulturen angebaut. Also da trifft eine Klimakrise oder treffen Auswirkungen der Klimakrise besonders hart.
Und vielleicht auch durch eigene Schuld noch mitverursacht. Sie waren gerade in Bolivien. Bolivien spielt auf dem Weltmarkt in puncto Kakaoanbau wirklich nur eine kleine Rolle. Aber, das haben Sie mir schon verraten, die gehen dort andere Wege.
Die gehen dort ganz klar andere Wege. Die versuchen nämlich mit der Kombination aus Bäumen, Sträuchern und einjährigen Pflanzen ein sogenanntes Agroforstsystem aufzubauen und damit das ganze System resilienter zu machen. Wir hatten es gerade im vorherigen Beitrag zum Resilienzbonus. Ja, der wird dort eingebaut, dieser Resilienzbonus, nämlich ganz klar, indem man Diversität, also verschiedenste Kulturen anbaut, um dann eben, wenn eine Kultur getroffen wird von Kälte, von Hitze, von Schädlingen, dann gibt es ja noch 15 bis 20 andere Kulturen, die geerntet werden können und verkauft werden oder auch für den Eigenverbrauch genutzt werden können.
Also mehr Resilienz, für die man dann auch selbst sorgen kann. Bolivien auch kein reiches Land, aber die haben dann wahrscheinlich auch gelernt, wenn die Preise steigen, dann ist das doch eigentlich gut für die Bauern. Wie sieht es aus? Was fällt für die ab?
Es ist sehr unterschiedlich. In einigen Ländern, wie zum Beispiel Bolivien, wo viel eben genossenschaftlich auch organisiert ist, wird das irgendwann auch bei den Bauern ankommen, weil die Genossenschaften werden irgendwann zu einem sehr guten Preis verkaufen können und dann bekommen die entsprechend hohe Auszahlungen von den Exporteuren und können das eben dann auch an die Bauern weitergeben. Eine andere Sache ist das in der Elfenbeinküste. Dort haben wir im Prinzip parastaatliche Kartelle, die die Preise im Prinzip deckeln und die auch steuern. Und da ist es noch überhaupt gar nicht gesagt, dass die Bauern davon so schnell überhaupt gut davon haben, sondern die Zwischenstufe, quasi die, die den Handel dort bestimmen, die werden erstmal sehr, sehr viel Geld verdienen. Ob dann, was dabei am Ende rauskommt, bei den Bauern ankommt, wird sich noch zeigen.
Wer verdient eigentlich insgesamt an Kakao? Die Preise sind ja hier auch deutlich gestiegen. Wenn man jetzt nochmal auf die Schokohasen guckt, sind das die großen Schokoherstellerkartelle, wie Sie gesagt haben, Spekulanten, die den Preis treiben?
Auf jeden Fall wird im Handel und in der Verarbeitung ja immer daran verdient. Und eben die letzten 30 Jahre wurde im Kakaoanbau überhaupt kein Geld verdient. Wir hatten den letzten Peak, an den letzten Höchststand an Kakaopreisen, Rohwarenpreisen 1977. Und seitdem sind die Preise eigentlich fast immer nur gefallen und hatten eben jetzt seit vielen, vielen Jahrzehnten wirklich diese sehr, sehr schlechten Preise. Spekulationen würde ich momentan, sie spielen vielleicht darauf an, wir hatten im Rahmen des Angriffs der Russlands auf die Ukraine, hatten wir sehr, sehr stark getriebene Getreidepreise. Ja. Da sagt man tatsächlich mittlerweile etwa 30% dieser Preise, dieser Preissteigerungen waren Spekulation, weil es gab keine Knappheit. Das ist aber ein Unterschied zu der jetzigen Kakaosituation. Wir haben eine reale Knappheit. Die Nachfrage ist hoch und es kann nicht genug angeliefert werden, weil es real keine Ware gibt. Deswegen, dass Spekulation kann eine Rolle spielen und sicherlich gibt es dann auch sogenannte Leerverkäufe und gibt es auch Menschen, die darauf im Börsenbereich spekulieren und den Preis nochmal zusätzlich hochschieben. Aber das hat tatsächlich momentan noch deutlich mehr mit dem realen Marktgeschehen zu tun, als es zum Beispiel im Getreidebereich der Fall war vor 2 Jahren.
Wo geht die Reise beim Kakao hin? Wird das endgültig zum Luxusgut?
Das ist eine gute Frage. Natürlich werden Bauern sind Mengenanpasser. Die werden also natürlich schauen, oh, jetzt, wenn irgendwann Geld bei mir ankommt, werde ich meine Anbauflächen erweitern, wo ich kann. In der Elfenbeinküste, wie gesagt, ist das nicht mehr möglich. Die müssen also in die Verbesserung des Anbaus gehen. Aber in Ländern wie Lateinamerika, in Bolivien, Peru, Ecuador, Dominikanische Republik, werden diese Preise eben auch ankommen. Und die werden dann ihre Flächen vielleicht erhöhen und auch nochmal in den Baumbestand investieren. Und dann wird es auch weniger, dann wird es mehr Ware geben. Und damit auch eine Entspannung dieses Marktes geben. Das geht aber, weil es geht ja um den Baum. Ja, es geht, Kakao ist ja nicht eine einjährige Pflanze. Hier geht das jetzt nicht von heute auf morgen. Das heißt, wir müssen uns tendenziell in den nächsten Monaten und Jahren sicherlich auf höhere Preise einstellen. Und dann wird es vermutlich, wie Marktwirtschaft funktioniert, wird es wieder mehr Angebot geben und dann werden die Preise sich auch entspannen.
Also, was wir schon wahrscheinlich sagen können, dass vielleicht nicht die Osterhasen, aber die Nikoläuse dann doch deutlich teurer werden. Vielen Dank an Markus Wolter von Miserior und wir lassen uns den Genuss natürlich trotzdem nicht verderben. Die Krisen, die haben einiges gelehrt, sich in der Versorgung mit wichtigen Gütern weniger abhängig zu machen. Die Versorgung mit Medikamenten gehört dazu. Plötzlich fehlten wichtige Medikamente, weil die Lieferketten nicht mehr funktionierten. Die Bundesregierung will den Pharma-Standort mit dem Medizinforschungsgesetz jetzt stärken. Die deutsche Pharmaindustrie soll wieder vorne in der Welt mitmischen. Vieles soll erleichtert werden, weniger bürokratisch. Hört sich gut an, ruft aber auch Kritik hervor. Katharina Hamburger.
Das heute vom Kabinett verabschiedete Medizinforschungsgesetz ist Teil der im Dezember beschlossenen nationalen Pharmastrategie. Mit dieser hofft die Bundesregierung, den Forschungs- und Produktionsstandort Deutschland für die Pharmaindustrie wieder attraktiver zu machen.
Ziel ist es, dass wir in Europa der stärkste Standort nicht nur bleiben wollen, sondern dort auch Dinge ausbauen wollen.
So Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD. Die deutsche Pharmaindustrie gehört nach wie vor zu den starken Branchen in Deutschland. Allerdings hat der Standort in den vergangenen Jahren an Attraktivität verloren. So ist zum Beispiel die Produktion von Wirkstoffen und Arzneimitteln, gerade bei sogenannten Generika, ins Ausland abgewandert. Das kann auch zu Versorgungsengpässen führen. Das haben viele Eltern im vergangenen Winter erfahren müssen, wenn sie Apotheken abklappern mussten, um Husten- oder Fiebersaft, aber auch andere Medikamente zu bekommen. Hinzu kommt auch, dass ein Rückgang der klinischen Studien, die hierzulande zur Genehmigung eingereicht werden, beobachtet wird. Hier soll das Medizinforschungsgesetz ansetzen. So soll damit unter anderem die Grundlage geschaffen werden, die Prüfung klinischer Studien zu beschleunigen. Die verschiedenen Komponenten einer solchen Prüfung sollen in Zukunft parallel und nicht mehr nacheinander laufen und damit entbürokratisiert werden.
Sodass wir hier in der Regel in 26 Tagen eine deutschlandweite Studie prüfen und genehmigen lassen können. Das ist ein Benchmark, der auch in anderen international beobachteten Vorreiterländern nicht unterschritten werden kann,
kündigt Gesundheitsminister Lauterbach an. So soll es ab 2025 eine unabhängige spezialisierte Ethikkommission für besonders komplexe und eilige Verfahren geben. Die Länderethikkommissionen hingegen sollen sich auf bestimmte Verfahrenstypen konzentrieren. Diese haben das bereits im Vorfeld kritisiert. Was im Medizinforschungsgesetz auch geregelt werden soll, die sogenannten Erstattungsbeträge sollen in Zukunft nicht mehr öffentlich sein. Es handelt sich dabei um den Preis, den die Krankenkassen für ein Medikament an die Pharmaunternehmen zahlen. Ausgehandelt wird dieser zwischen dem Hersteller eines Medikaments und dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Als Grundlage dient die Einschätzung des gemeinsamen Bundesausschusses, der bewertet, welchen Zusatznutzen ein Medikament hat. Gerade die Hersteller erhoffen sich durch vertrauliche Erstattungsbeträge bessere Voraussetzungen für den internationalen Wettbewerb, da die Preise für Medikamente in Deutschland bislang oft als Referenzpunkte für die Märkte in anderen Ländern genommen wurden. Gerade diese Maßnahme aus dem Gesetz wird aber von verschiedenen Seiten kritisiert. So befürchten die gesetzlichen Krankenkassen mehr Intransparenz und damit auch steigende Kosten. Professor Josef Hecken, der unparteiische Vorsitzende des gemeinsamen Bundesausschusses, spricht von vielfältigen Reibungsverlusten durch geheime Rabatte. Unter anderem moniert er, dass für die Außenwelt, Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten in Deutschland, aber auch innerhalb der EU, nicht mehr nachvollziehbar wäre, inwiefern der festgestellte Zusatznutzen überhaupt noch einen Einfluss auf die Preise der Arzneimittel habe. Das verletze eines der Kernprinzipien des Arzneimittelneuordnungsgesetzes, das die Preisregulierung neuer Medikamente in Deutschland festlegt. Und des Konzepts des Value-Based Healthcare, das nur ein höherer Patientennutzen auch einen höheren Preis rechtfertige, so Hecken vom gemeinsamen Bundesausschuss.
Katharina Hamburger berichtete. Ein grüner Wirtschaftsminister will die Rüstungsindustrie stärken. Bis vor kurzem undenkbar. Doch der russische Angriffskrieg hat die Koordinaten grundlegend verändert. Die Verteidigungsbranche beschäftigt rund 136.000 Menschen und wird immer wichtiger. Robert Habeck hat sich heute mit Vertretern der Rüstungsindustrie getroffen. Es geht darum, Deutschland sicherheitspolitisch zu wappnen. Przemek Żuk.
Es war ein vielseitiges Treffen bei Robert Habeck. Kanzleramt, Finanzministerium, Verteidigungsministerium und das Auswärtige Amt waren mit ihren Staatssekretärinnen und Abteilungsleitenden zu Besuch beim Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und auch die Rüstungsindustrie war divers vertreten, vom U-Boot-Bau bis zum digitalen Start-up, wie Habeck mehrfach betonte. Der Minister hat von einem Ziehen am gleichen Strang gesprochen. Auf viele Wünsche der Industrie, die im Vorfeld im Gespräch waren, ist er eingegangen. Es ging um Planungssicherheit und schnellere Genehmigungsverfahren. Habeck sagte aber auch, die strikte Trennung von ziviler und militärischer Forschung müsse nochmal überprüft werden. Weiter sagte der Vizekanzler, die Besonderheit der Rüstungsindustrie müsse stets bedacht werden. Das Zeitalter, in dem diese Industrie nicht gebraucht werde, sei vorbei. Aber auch die wirtschaftliche Eigenart müsse berücksichtigt werden, denn die Industrie sei auf Aufträge angewiesen, könnte nicht ohne sie einfach produzieren. Der heutige runde Tisch sei dabei nur ein Auftakt gewesen, die Zusammenarbeit werde regelmäßig fortgesetzt. Habeck betonte, man beginne nicht bei Null, die Rüstungsindustrie in Deutschland sei stark aufgestellt. Die kann richtig was, sagte er wörtlich. Konkrete Zukunftspläne hat der Wirtschaftsminister nicht genannt. Er hat dabei auf die besondere Sensibilität des Themas und damit die Geheimhaltung hingewiesen. Die Verteidigungsbranche in Deutschland beschäftigt über 130.000 Menschen und macht 30 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Den größten Anteil daran hat das französische Unternehmen Airbus, gefolgt vom Düsseldorfer Rheinmetall.
Ja, und die Rüstungsindustrie, die spielt auch an der Börse eine immer größere Rolle. Anfang Februar ist der Panzerhersteller Renk an die Börse gegangen und hat heute Geschäftszahlen für das Jahr 2023 veröffentlicht. Renk profitiert von der weltweiten Aufrüstung. Und damit gehen wir jetzt an die Börse zu Claudia Wehrle. Hallo Frau Wehrle, wie sind die Zahlen ausgefallen?
Ja, Renk baut ja unter anderem Getriebe, die in Panzern eingebaut werden, auch bei Schiffsmotoren und bei Generatoren für die Energieerzeugung Verwendung finden. Der Ordereingang legte um rund ein Drittel zu auf knapp 1,3 Milliarden Euro. In den Büchern liegen jetzt Bestellungen im Volumen von 4,6 Milliarden Euro. So viel wie noch nie. Und wenn wir auf die Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr schauen, ein Umsatz von 926 Millionen Euro, 9% mehr als im Vorjahr. Der Betriebsgewinn stieg auf 150 Millionen Euro. Dass Aktionäre eine Dividende erhalten sollen, kommt hier an der Börse ebenfalls gut an. Die Aktien von Renk am Nachmittag fast 16% im Plus. Und dass die Papiere von Rheinmetall heute nachgeben, ist, ja, muss man wirklich in einem größeren Zusammenhang sehen. Denn aufs Jahr gesehen oder dieses Jahr gehört Rheinmetall zu den ganz großen Gewinnern im DAX.
Frau Wehrle, fast schon unheimlich ist der ungebremste Anstieg beim DAX. Dabei haben die führenden Wirtschaftsinstitute gerade heute ihre Wachstumsprognose komplett eingedampft. Sagen für dieses Jahr praktisch kein Wachstum mehr voraus. Der DAX völlig losgelöst?
Ja, man kann fast den Eindruck bekommen, am frühen Nachmittag ist er bis auf 18.511 Punkte gestiegen. Dabei wankelt es an Warnungen nicht. Die Entwicklung sei nicht gesund, die Börse sei keine Einbahnstraße und es kann auch nicht ewig so weitergehen.
Die Aktie von Zalando fällt positiv auf, wenn man auf die DAX-Liste schaut, ist sogar an der DAX-Spitze der Online-Modehändler. Der gehört ja nicht gerade zu den Überfliegern. Warum jetzt das Plus?
Ja, Zalando gehört wie viele andere Online-Händler auch in den Corona-Monaten zu den großen Gewinnern. Das hat sich nach dem Auslaufen der Lockdown-Maßnahmen geändert. Viele Kunden wollten wieder in die Geschäfte gehen, wollten Waren anfassen, Kleidungsstücke, Schuhe anprobieren. Und was noch hinzukommt, die zunehmende Konkurrenz aus China, die mit anderen Geschäftsideen den Markt aufmischt. Zalando und Co. müssen darauf Antworten finden und die Zeiten werden Aber die Zeiten werden wieder besser, so die Prognosen. Die Profitabilität des Unternehmens soll steigen. Zalando-Aktien deshalb 4,5% im Plus. Deutlicher im Plus noch die Aktien von H&M. Der Modehändler hat unerwartet gut abgeschnitten im ersten Quartal.
Ja, und wir schauen noch auf die Lufthansa. Es gibt nämlich Meldungen, dass um 18.30 Uhr heute Abend die Lufthansa sich zur Schlichtung äußern will. Es geht ja um die Tarifverhandlungen für das Bodenpersonal. Wirft das schon seine Schatten voraus? Reagieren Lufthansa-Aktien?
Ja, man ist schon gespannt. Verhandelt wird hinter verschlossenen Türen und die Beteiligten versuchen, unbefristete Streiks über die Osterferien zu vermeiden. Wie es jetzt ausgeht, das ist noch offen. Die Lufthansa-Aktien Aktien sind 1,4% im Minus.
Dann schauen wir noch auf Euro-Anleihen und Gold.
Der Euro wird mit 1,0821 gehandelt, die Umlaufrendite von 2,4 auf 2,39% gesunken. Und für die Feinunze Gold müssen am Nachmittag 2.191,67 gezahlt werden.
Danke an Claudia Wehrle und danke für Ihr Interesse. Es folgt Deutschland Kultur heute, mit Karin Fischer und 150 Jahren Impressionismus. Am Mikrofon war Dorothee Holz. Einen schönen Abend.